starken Konkurrenz ist. Was ist das überhaupt für eine Welt, auf die er da so losgeht? Das sind eigentlich die beiden Hauptpunkte, die ich behandeln möchte und dann am Schluss vielleicht noch eine kurze Zusammenfassung so ein bisschen versucht zu kennzeichnen, was überhaupt der Standpunkt ist, von dem aus dieser neue amerikanische Präsident Amerika und Amerikas Rolle und Amerikas Programm für die Welt sieht und ja nicht nur sieht, sondern auch praktisch ins Werk setzt. Ich will nochmal einsteigen mit dem Punkt, der vor 3 Wochen schon mal Thema war und der für diejenigen, die da waren, dann auch eine Wiederholung ist, aber das macht ja nichts. Das ist halt der Ausgangspunkt sowohl für seine Politik nach innen und nach außen. Diese Diagnose einer katastrophalen Lage seines geliebten Landes, und dazu will ich mal ein paar Takte zu diesem ersten Zitat sagen, was da auf diesem Zettel zu finden ist, den wir hoffentlich für euch haben. Da redet Trump über den Zustand der amerikanischen Ökonomie, wie er ihn sieht. Und die Art und Weise, wie er ihn sieht, weicht doch ziemlich ab von dem, was man so normalerweise aus auch amerikanischen Politikerkreisen in der Frage hört, wie Amerika so in der Weltmarktkonkurrenz dasteht. Ich lese das einfach mal vor. Viele Jahrzehnte lang haben wir ausländische Industrien auf Kosten der amerikanischen Industrie reicher gemacht. Wir haben Billionen und Aberbillionen von Dollar im Ausland ausgegeben, während die amerikanische Infrastruktur zerfallen ist. Wir haben andere Länder bereichert, während Reichtum, Stärke und das Selbstbewusstsein unseres eigenen Landes hinter dem Horizont verschwanden. Eine Fabrik nach der anderen schloss und verließ das Land, ohne auch nur einen Gedanken an die Millionen und Abermillionen amerikanischer Arbeiter zu verschwenden, die zurückgelassen wurden. Der Reichtum unserer Mittelklasse ist von ihr gerissen worden und in der ganzen Welt verteilt worden. Das hat Trump in der Rede gesagt, unter anderem, mit der er sein Amt angetreten ist. Er konstatiert also eine desaströse Lage der nationalen Wirtschaft und er sagt auch, woran die liegt, nämlich, dass der Reichtum, den Amerika hat, nicht in und für Amerika verwendet worden ist, sondern gegen ihn. Und das drückt sich aus für ihn in dem Zer- und Verfall ehemals florierender Industrieregionen. Das drückt sich für ihn aus in einer Arbeitslosenzahl von Leuten, die früher mit ihrer Arbeit diese Industrie produktiv gemacht haben und das nun nicht mehr können. Und ich möchte gleich an der Stelle das Augenmerk auf das Subjekt lenken, was dieses Zitat hat. Der Trump beschwert sich ja nicht darüber, dass andere Länder Amerika was weggenommen haben, ernst genommen, sondern er beschwert sich darüber, dass Amerika selber sich geleistet hat, auswärts Reichtum in die Welt zu setzen und das eigene Land verkommen zu lassen. Und dieses Urteil, die desaströse Lage, in der Amerika sich seiner Ansicht nach befindet, liegt an Amerika selbst. Das drückt er in diesem zweiten Zitat nochmal ausdrücklich an den Figuren aus, die er dafür verantwortlich macht. Jahrelang haben unsere Politiker tatenlos zugesehen, als unsere Jobs verschwanden und unsere Kommunen in Arbeitslosigkeit wie zur Zeit der Weltwirtschaftskrise versanken. Viele dieser Regionen haben sich seitdem nie wieder erholt. Unsere Politiker haben den Leuten die Mittel weggenommen, mit denen sie ihren Lebensunterhalt verdienen und ihre Familien ernähren. Was setzt Trump da eigentlich alles gleich? Er deutet auf soziales Elend, auf heruntergekommene Kommunen, auf kaputte Brücken und Straßen und sagt, das liegt daran, dass produktive Arbeit in Amerika kaputt gemacht worden ist, nicht mehr stattfindet. Das ist die Gleichung, Job ist das Wohl der Leute. Wenn diese Jobs entfallen, dann geht es denen schlecht. Zweite Gleichung, und wenn es denen gut geht, geht es auch der Industrie gut, dann blüht und gedeiht die amerikanische Wirtschaft. Und die dritte Gleichung, wenn die amerikanische Wirtschaft blüht, dann ist auch der amerikanische Staat reich und mächtig. Wenn man mal diese Diagnose vergleicht mit dem, wie man es normalerweise kennt, die Politiker hierzulande über Arbeitslosigkeit und Arbeitsplätze reden. Das gibt es ja auch. Durchaus die Berufung darauf, die Behauptung, unser vorrangiges Ziel ist es, in Deutschland Arbeitsplätze zu schaffen und zu erhalten. Aber diese Ankündigung geht ganz anders weiter. Die geht dann weiter damit, dass man das Kapitalwachstum fördern muss, dass man in die modernen Industrien und Technologien investieren muss, dass man eine Qualifikationsoffensive braucht, aber natürlich auch nur mäßige Lohnerhöhungen, damit die Arbeit für die Kapitalisten nicht zu teuer ist und sie gegen ihre Weltmarktkonkurrenten bestehen können. All diese Argumente kennt Trump überhaupt nicht. Er bezieht sich gar nicht auf die Frage, in welchem Verhältnis steht denn tatsächlich Kapital und Arbeit und Staat in Amerika, sondern er bezieht sich rein negativ darauf, dass eine Identität verloren gegangen ist, von der er meint, die müsste es in Amerika geben und die sei in Amerika kaputt gegangen. Diese Identität von Jobs, blühende Industrie, reicher und mächtiger Staat, die ist seiner Auffassung nach zerbrochen. Und die Schuld daran, dass der eigentlich Amerika zustehende und der eigentlich Amerika angemessene Zustand, dieser Zustand ist kaputt gemacht worden, verschleudert worden durch die Führung von Amerika selber. Und diese Einheit, das will ich mal als erste These in die Welt setzen und versuchen, im Folgenden zu zeigen, diese Einheit, die er zurückhaben will, das ist eigentlich das, worum es ihm geht. Alle Mittel kapitalistischer Reichtumsvermehrung sollen zum Nutzen Amerikas, zur Stärkung Amerikas beieinander sein. Produzieren, Leute in rentable Arbeit setzen, selbstverständlich, wenn Trump redet, von Arbeitsplätzen redet, redet er von rentabler Arbeit, von Arbeit, die Kapital nährt und die Unternehmen reicher macht. Eine dazu passende, ebenso mächtige und geldreiche Finanzindustrie, dafür steht in Amerika Wall Street, die das finanziert und dem wachsenden Kapital immer den dafür nötigen Kredit zur Verfügung stellt. Und das selbstverständlich global. Alle auswärtigen Ressourcen, die man sich denken kann, sollen für das nationale Kapitalwachstum in Amerika verfügbar sein. Amerikanische Industrien sollen an jeder zahlungsfähigen Nachfrage verdienen und verdienen dann, wie es auf Gottes weiten Erdboden so gibt. Und das gibt dann diese wunderschöne Identität, diese wunderschöne Einheit, die er für Amerika einklagt und haben will, die Einheit von Staatsreichtum und Staatsmacht, kapitalistischer Geldmacht und dem, was den Leuten dann dafür zusteht, eine Gelegenheit, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Dass es das die Einheit ist, an die er denkt und an den er den Zustand Amerikas, wie er in ihm misst, das drückt er in einem anderen Zusammenhang nochmal so aus. Er sagt, Amerika wurde zur dominanten Ökonomie der Welt, weil es der dominante Produzent der Welt war. Aber dann änderte Amerika seine Politik. Es förderte nicht mehr die Entwicklung in Amerika, sondern die Entwicklung in anderen Nationen. Wir stehen in Konkurrenz mit der Welt und ich will, dass Amerika gewinnt. Wenn ich Präsident bin, dann werden wir das. Was findet er also unerträglich? Dass Amerika diese Rolle des Hauptproduzenten des globalisierten Weltmarkts verloren hat. Er nimmt also einerseits davon Kenntnis und geht davon aus, dass es so ist, dass amerikanische Konzerne den ganzen Globus als Quelle ihres Geschäfts und ihrer Bereicherung nutzen. Was er nicht dulden will, ist, dass dabei auch Schäden für Amerika anfallen. Davon geht er selbstverständlich aus, dass die ganze Welt das Betätigungsfeld amerikanischen Kapitals ist. Was er nicht dulden und nicht haben will, ist, dass deswegen und dadurch auch in Amerika Geschäft und Arbeitsplätze verloren gehen. Und das findet er so selbstverständlich wie natürlich. Auch das merkt man auch in seinem Umgang mit den amerikanischen Unternehmen, die er zu seinen Gesprächspartnern ernennt. Sie sind die größten und mächtigsten Unternehmen der Welt. Die amerikanischen Banken sind die größten Finanziers des Weltgeschäfts. Und Amerika ist der größte Kapitalstandort nach wie vor. Und genau deshalb, weil es das ist sein Ausgangspunkt, ist es ein Skandal, wenn dabei gleichzeitig ganze Regionen in Amerika für das Geschäft nicht mehr in Benutzung genommen werden. Das Ergebnis, das ist die ganz grundsätzlich affirmative, positive Stellung, die der Trump zum Weltmarktgeschäft des Kapitals hat, dessen Ergebnis, sofern es Bereicherung amerikanischer Unternehmen ist, geht voll in Ordnung. Da macht er sich gar keine großen Gedanken drüber, interessiert ihn eigentlich auch nicht, wie das so geht. Und genau deswegen versieht er das Ergebnis, wie es für Amerika aussieht, mit einem dicken Aber. So wurden nicht der Reichtum und die Macht Amerikas gestärkt, sondern die von China, Mexiko und Europa. Dieses Beharren darauf, es kann doch nicht sein, dass wir die größte, mächtigste, reichste Nation der Welt ist und gleichzeitig ganze Gegenden verkommen, ist auch der Standpunkt, von dem aus Trump alle Einwände gegen alle Kritiken, alle Dementis, die aus den Reihen seiner eigenen Unternehmer, zum Beispiel der von Silicon Valley, gegen sein Programm kommen, einfach für unerheblich erklärt. Da gibt es jede Menge Stimmen, die sagen, wieso, es gibt doch eine positive Gesamtbilanz. Das sind zwar die Arbeitsplätze an der Rust Belt sind verloren gegangen, aber dafür sind in Silicon Valley ja ganz viele neue Arbeitsplätze geschaffen worden. Und die Amerikaner sind doch nach wie vor führend in maßgeblichen Abteilungen der Weltproduktion und so weiter und so fort. Auch das Argument, wieso, ja, es mag ja sein, seine Konkurrentin Hillary Clinton hat das Argument im Wahlkampf selber benutzt. Ja, es mag ja sein, dass die amerikanische Stahlindustrie nicht mehr konkurrenzfähig ist und kaputt geht. Aber dafür importieren ja amerikanische Autoproduzenten billigen Stahl aus China und das ist doch für sie auch ein Kostenvorteil. Das sind lauter Argumente, die gehen völlig an ihm vorbei, weil er genau diese Rechnung ablehnt. Dass auf der einen Seite Amerika first ist und gleichzeitig der Zustand Amerikas seinem Bild von ihm nicht entspricht. Damit ist eigentlich im Ausgangspunkt von Trump sehr viel abgehakt in Fragen, über die sich, ich sag's mal so, normale Standortpolitiker normalerweise hermachen. Erstens ist für ihn vollkommen klar, das geht ja aus dem ersten Zitat schon hervor, der Weltmarkt ist eine gnadenlose Konkurrenzveranstaltung. Wenn China wächst und gedeiht, dann ist das der Grund dafür, dass in Amerika Pleiten anfallen. Das kann, wenn es darum geht, Amerika wieder stark und groß zu machen, dann kann das nur so geschehen, dass Amerika seinerseits sich gegen andere Nationen erfolgreich durchsetzt, denen das nicht mehr gestattet, es nicht mehr zulässt, dass die sich auf Kosten Amerikas bereichern. Dass das ein Gegeneinander ist, und zwar ein ausschließendes Gegeneinander, ist die ganze Unterstellung des ersten Zitats, mit dem er auf die Welt losgeht. Das Zweite, wovon er ganz selbstverständlich ausgeht, ist, dass das maßgebliche Mittel dieser Konkurrenz die kapitalistisch rentable Erwerbsarbeit der Leute ist, die auf den jeweiligen Standorten leben. Das ist ja alles, was er ihnen verspricht, dass er Amerika wieder zur führenden Nation in der Weltmarktkonkurrenz machen will und dass das für sie die Gelegenheit und das Angebot enthält, wieder mit ihrer eigenen Arbeit ihren Unterhalt verdienen zu können. Genau die Konkurrenz, wie sie geht und steht, hat auf jeden Fall, das ist ein ziemlich maßloser Anspruch, ein Ergebnis zu zeitigen. Nicht einfach nur, dass die Amerikaner führend sind in ihr, das sowieso, sondern dass aus dieser Konkurrenz immer eins rauskommt, dass Amerika auf jeden Fall überlegene Bereicherung zustande bringt, die amerikanische Macht gestärkt wird gegen die anderen. Man merkt also, von welchem Standpunkt aus er überhaupt auf die Welt und auf das amerikanische Binnenleben blickt. Nämlich vom Standpunkt der Auffassung, Amerika ist doch eigentlich konkurrenzlos. Diese Konkurrenzlosigkeit ist eine Bestimmung von diesem Land, und wenn das sich nicht geltend macht, deswegen auch die eigenen Politiker als Subjekte dieser Veranstaltung, dann kann das nur daran liegen, dass Amerika selber diese Stellung, die es doch eigentlich innehat, vergeigt hat. Das ist der eigenartige Widerspruch, den man auch wirklich ernst nehmen muss, den er sieht, zwischen dem, was Amerika eigentlich ist, was es eigentlich als Macht darstellt, eine Macht, die es eigentlich gar nicht nötig hat, sich mit anderen Mächten in irgendeiner Hinsicht zu vergleichen, die über diesem Vergleich steht und der Konkurrenz ja nun allemal ist, und dem tatsächlichen Zustand Amerikas, dass er weil es sich selber selbstverschuldet in diesen Vergleich gestellt hat, deswegen Schäden davon getragen hat, die überhaupt nicht nötig wären, wenn amerikanische Politiker ihr Amt nur ordentlich versehen würden. Und genau das verspricht er seinem Volk, eben uns zu tun. Also wenn man das nochmal vergleicht mit dem, wie man das von hierzulande kennt, dann ist wirklich der polemische Standpunkt von Trump zur Frage, wie bereichert sich Amerika, wie stärkt Amerika seine Macht? Nicht der Amerika hat sich den Verhältnissen und Notwendigkeiten des internationalen Handels anzubequemen. Also zu schauen, welche Industrien werden in Zukunft wachsen und wie können wir die Führer in dieser Industrie sein. Nicht Amerika muss sich darum kümmern, besser zu sein als die anderen, wie man es von Frau Merkel kennt, wie das ihrem Volk sagt. Nicht Amerika blamiert sich, wenn es feststellen muss, dass ganze Regionen verarmen, sondern umgekehrt. Der Zustand des Welthandels, der Zustand des Weltmarkts blamiert sich, wenn der nicht so aussieht, dass Amerika seine Einzigartigkeit in ihr immer wieder herstellt und immer wieder erneuert. Und das mag ja der Trump selber noch so sehr dementieren, tut er ja in allen möglichen Zusammenhängen. In der Sache ist das eine Kampfansage an die Art und Weise, wie der Weltmarkt funktioniert, weil er ja gerade, indem er das sagt, ausspricht, dass die Art und Weise, wie der Weltmarkt funktioniert, dieses Ergebnis offensichtlich gar nicht hat, was er von ihm verlangt. Diesen Widerspruch kennt Trump nicht, dafür kennt er was anderes. Er kennt den Niedergang Amerikas als verletztes Recht der Nation. Auch das kann man diesen Zitaten eigentlich ganz schön entnehmen. Wenn eine andere Nation gegenüber Amerika Vorteile ergattert, dann hat sie sich an Amerikas Größe und an Amerikas Recht auf Bereicherung vergangen. Das drückt da in anderen Zusammenhängen ausdrücklich so aus, dass er sagt, Amerika ist bestohlen worden. Bestehlen, das ist keine Kategorie der Handelsdiplomatie. Das ist keine politökonomisches Urteil über die Gründe und wie falsch oder richtig bestimmt aus denen heraus Arbeitsplätze geschaffen oder nicht. Sondern das stellt sich jenseits der Ökonomie auf den Standpunkt, das wären eigentlich unsere Reichtumsquellen. Wenn andere sie haben, müssen sie ungerechtfertigterweise uns weggenommen haben. Und damit weist Trump ausdrücklich, alle im engeren Sinne ökonomischen Gründe dafür zurück, dass Amerika so dasteht, wie es dasteht. Wenn er feststellt, China baut riesige Stahlkapazitäten auf, überschwemmt damit unrechtmäßig den Weltmarkt und macht damit amerikanisches Stahlkapital kaputt, dann passt er das streng genommen gar nicht als Resultat eines Konkurrenzvergleichs, in dem er halt die eine Nation bei sich billiger produzieren lassen kann als die andere, warum auch immer, sondern eben als ein Unrecht, was Amerika angetan worden ist durch die andere Nation und das jetzt korrigiert werden muss. Und darin steckt zugleich die sehr bornierte Überzeugung, dass es an den ökonomischen Potenzen Amerikas als solch nicht liegt, wenn Industrien abwandern. Die Fähigkeiten, die Amerika eigentlich hat, das ist Trumps beste Überzeugung, das merkt man auch an jeder Rede von ihm, die Fähigkeiten, die Amerika eigentlich hat, heben dieses wunderbare Land aus jeder starken Konkurrenz heraus. Gewinnen ist für Amerika eigentlich immer nur eine Frage des Gewinnwollens. Und weil es nur eine Frage des Gewinnwollens ist, deswegen liegt es auch an amerikanischen Politikern, dass sie das vergeigt haben, dann haben sie eben das Verkehrte gewollt. Das ist eigentlich in der Behauptung, das liegt an unseren Politikern schon ausgesprochen, dass es eine pure Frage der richtigen Politik ist, der durchgreifenden entscheidungsfreudigen Politik, sicherzustellen gegenüber anderen Ländern, dass dieser Nutzen zustande kommt. Im Verhältnis zu anderen Ländern drückt Trump dieses Verhältnis des Diebstahls unter anderem folgendermaßen aus. Hat in einem anderen Zusammenhang gesagt, im Zentrum dieser Katastrophe, welche Katastrophe das ist, habe ich am Anfang gesagt, stehen zwei Deals. Deals ist sein Lieblingswort für Verhandlungsergebnisse, Verträge. Das North American Free Trade Agreement oder NAFTA und Chinas Eintritt in die WTO. NAFTA war das schlechteste Handelsabkommen der Geschichte und Chinas Eintritt in die WTO ermöglichte den größten Raub von Arbeitsplätzen der Geschichte. Das arbeitsplatzvernichtende Abkommen mit Südkorea von 2012 verdoppelte unser Handelsdefizit mit Südkorea und zerstörte fast 100.000 amerikanische Jobs. China ist für fast die Hälfte unseres Handelsdefizits verantwortlich. Sie verstoßen in jeder nur denkbaren Weise gegen die Regeln. China betreibt illegale Exportsubventionen, verbotene Währungsmanipulation und flächendeckenden Raub von geistigem Eigentum. Sie haben zudem keinen echten Umwelt- und Arbeitsschutz, was den amerikanischen Arbeitern noch zusätzlich schädigt. Ihr merkt schon, das ist eine Art, die ganze Sache zu betrachten, die sich gar nicht auf irgendeine Berechnung oder Frage, wie richtig oder verkehrt einlässt. Was hat denn das mit den Berechnungen und dem des Kapitals, was hat denn das mit den Maßnahmen der Staaten tatsächlich zu tun, wenn dieses Konkurrenzergebnis zustande kommt? Es betrachtet das Ergebnis schlicht und einfach von dem, das steht Amerika zu, das ist eigentlich eine Bestimmung an Amerikas, immer zu Erfolg zu haben und siegreich zu sein. Und wenn das nicht passiert, dann ist das ein Unrecht an der amerikanischen Nation. Da muss nicht einfach eine neue Regel geschaffen werden, sondern da muss dieses Verhältnis, in dem Amerika zu einer Nation steht, ganz grundsätzlich korrigiert werden. Und das ist eigentlich zusammenfassend Trumps Kritik an dem, was er Globalisierung nennt. Da steht unter Globalisierung eine Summe schlechter Deals, mit denen die alte Führung, das Establishment, dem Rest der Welt den Diebstahl in der produktiven Potenz Amerikas ermöglicht hat. Das ist zusammengefasst in anderer Art und Weise nochmal das gleiche Urteil von vorhin. Wenn schon die ganze Welt amerikanisch ist und dem US-Kapital die ganze Welt gehört, ist überall verdient, dann ist es untragbar, dass Amerika in irgendwelchen ökonomischen Abteilungen nicht produktiv erfolgreich ist. Und dann kann das nur daran liegen, dass andere Nationen sich Freiheiten herausgenommen haben gegenüber Amerika, die ihnen nicht zustehen. Damit ist eigentlich auch schon klar, dass die Mittel, mit denen Trump auf die Welt jetzt losgeht, nicht, um so etwas mal negativ zu fassen, aus der Sphäre der Handelspolitik im engeren Sinne stammen. Er sagt ja gerade, die Verluste Amerikas haben in dem Sinne keine ökonomischen Gründe, sondern sind eine Frage der Durchsetzung, also eine Frage der Geltung der amerikanischen Macht. Und damit kündigt er schon an, dass die Ebene, auf der er sie zu korrigieren gedenkt, auch der Einsatz der amerikanischen Macht ist. Das ist eigentlich schon, steckt eigentlich schon in dem Befund Raub. Wenn ich sage, die haben ein Verbrechen begangen, dann spricht er sich, also als dem amerikanischen Präsidenten, das Recht zu, diese Korrektur gegen sie durchzusetzen, und zwar mit den Machtmitteln, über die Amerika an der Stelle verfügt.
Aber nochmal zu dem Punkt davor. Ich meine, auch wenn der in der Transparenz von irgendwelchen Ökonomen die Welt der Konkurrenz da besichtigt, es ist aber gleichwohl auch was dann das letzte Mal im Hinblick auf den inneren Zustand Amerikas, da Trump hier auch nicht diagnostiziert. Kann man doch sagen, dass es eine ziemlich formulierte Ignoranz insofern, dass die Weltmarktkonkurrenz der Welt, dass der Weltmarkt, das war doch ein, wie der Weltmarkt geschaffen war, das basierte doch einzig auf amerikanisch gesetzte Regeln und Maßgaben. Ja. Und daran haben sich auch die, gerade die Konkurrenten, in Befolgung dieser amerikanischen Maßgaben und Regeln, da haben sich Konkurrenzpositionen in Amerika Namen auf den Grundlagen des amerikanischen Weltmarktes.
Ja, das
aber
ist das,
aber das stimmt nicht, dass er davon nichts wissen würde. Der würde zu dir sagen, genau da liegt das Problem. Wir haben mitgewirkt an Regeln und wir haben anderen Staaten ermöglicht, sich auf unsere Kosten zu bereichern. Also der würde das nicht so sehen, dass er sagt, damit will er sich nicht befassen, sondern er würde sagen, das war ja das Schlimme, dass wir solche Regeln überhaupt verabschiedet haben, mitgetragen haben.
Und es geht um die Ignorierung dessen, wie das nationalökonomische Verhältnis zwischen den Staaten geschaffen war. Darauf wollte ich hinaus.
Das stimmt ja. Deswegen ist das auch der nächste Punkt, den ich abhandeln will. Aber ich will zu dem, was du gesagt hast, nochmal an das Zitat erinnern. Wenn der Trump sagt, Chinas Eintritt in die WTO ermöglichte den größten Raub von Arbeitsplätzen in der Geschichte, dann sagt er, da haben wir ein Regelwerk, da haben wir als Amerika, das geht ja von sich, von der amerikanischen Macht als Subjekt in diesem Verhältnis aus. Der geht gar nicht davon aus, in seiner ganzen Betrachtung der Welt, dass Amerika, sagen wir mal so, harmlos gesprochen, ein Weltmarktteilhaber ist, der mit anderen zusammen eine WTO geschaffen hat. Sondern der geht ja ausdrücklich von denen selber. Das war das, was eben eigentlich schon gesagt worden ist. Der geht ja selber davon aus, dass er das Subjekt dieser Regelsetzung ist. Wenn er sagt, wie kann das sein, dass Amerika als die größte Macht in der Welt ein Regelwerk geschaffen hat, wo, wenn die Chinesen da reinkommen, bei Amerika Arbeitsplätze kaputt gehen. Das war doch nicht der Sinn und Zweck, wofür wir den Weltmarkt eingerichtet haben. Da argumentiert er gerade so. Du kannst es ja auch mal so nehmen, rationell gesprochen greift er ja richtig damit auch den Schein an, als wäre die WTO sowas über den Staaten Stehendes, was eben irgendwie existiert und gilt, und dann muss sich halt jeder, wenn er einen Dumpingzoll erheben muss, an die WTO wenden und fragen, ob das nach ihren Regularien erlaubt ist oder nicht. Da steht er ja gerade auf dem Standpunkt, wo kommen wir denn da hin? Das mag ja für alle anderen so sein, aber doch nicht für Amerika, dass Amerika sich von der WTO genehmigen lassen muss, ob sie chinesischen Stahl reinlassen oder nicht. Das ist genau der Punkt.
Solche Sätze, die WTO ermöglichte den größten Arbeitsplatzraub durch China, die haben einerseits was Unwahres, weil die chinesische Stahlindustrie kommt nicht durch Raub zustande. Die kommt auch nicht durch die WTO-Regeln zustande, sondern die kommt so zustande, wie im Kapitalismus Stahlindustrie immer zustande kommt, nämlich durch Kapital. Das ist sozusagen die unwahre Seite daran. Die, so wie du dich ausgedrückt hast, stimmt's ja. Solche Länder wie China, denen ist es gelungen, unter den gegebenen, ausgemachten Konkurrenzbedingungen kapitalistisch erfolgreich zu sein. Also die haben sich an der Welt bereichert, haben Kapital auf China gezogen, haben Kapital in China konzentriert und haben damit den Weltmarkt genutzt fürs kapitalistisch reicher werden. Aber diese Aussage, die WTO-Regeln ermöglichten das China, die haben auch was total Wahres über den Weltmarkt. Und das ist das, was die Margret jetzt eben am Schluss gesagt hat. Es sind doch nichts anderes als die hoheitlichen Beschlussfassungen über, was dürfen Kapitalisten auf der Welt. Die Bedingungen des Konkurrierens von diesen Unternehmen festlegen. Und insofern hat der Mann einen sehr schlichten Schluss. Wenn uns das Konkurrenzergebnis nicht passt, dann fangen wir doch gleich dabei an, dass die Regeln der Konkurrenz verlogen und verbrecherisch sind. Und eigentlich nicht mal die Regeln, sondern die sich in ihnen tummeln. Also das ist dann wiederum das Wahre, dieser Übergang von dem gleich auf das Verhältnis der politischen Mächte des Weltmarkts.
Ich habe nochmal im Bedarf nochmal zu rekapitulieren, wie zwei Sachen in dem Teil 1, die erst mir widersprüchlich schienen, wie die zusammengehen. Weil einerseits war die Aussage, die Schadensbilanz, die der Trump macht, die zitiert lauter Misserfolge, die für das, was Trumps Position nach Amerika zusteht, worauf es ein Recht hat, diese unumstrittene Erfolgsträchtigkeit dieser Nation, die das nicht verwirklichen. So. Und dann war doch die Unterstreichung zu Recht. Dann sagt er aber als Grund dafür das Versagen der Regierung.
Ja.
So, und gleichzeitig, und da habe ich einen Moment gestolpert, gleichzeitig war dann ein bisschen später ein Argument, dass nicht die USA etwas zu tun hätten dafür, dass ihre Lage wieder so ist, wie es ihnen zusteht. Und dann ist, glaube ich, ganz am Schluss das Argument dann gekommen, in welcher Weise sie nichts tun müssen. Sie müssen nichts tun in der Weise, dass sie jetzt ökonomisch mal überlegen, also wirtschaftspolitisch mal überlegen, das könnte man da anfeuern und da und dort machen. Sondern sie müssen in der Tat aktiv werden, und da ist er ja kräftig schon zugange, im Angriff auf die anderen Staaten, um das, was eigentlich Amerika per se ist, zurückzuholen.
Das wollte ich sagen, ja.
Ja, weil
nur das Nicht-Tun bezog sich auf die herkömmlichen Instrumente der Standortpolitik.
Genau.
Und von hier zu lange rennen.
Ja.
Wenn du wurde die Zechen zumachen, dann muss da halt moderne Computerindustrie hin. Der lohnabhängig Beschäftigte darf sich dann umschulen lassen, wenn er nicht gleich in den Tunnel geht. Das ist alles nicht sein Ding. Das interessiert ihn auch alles gar nicht. Weil er ja sowieso der Auffassung ist, dass an der Produktivität und an der Großartigkeit amerikanischer Unternehmer und amerikanischer Werktätiger die ganze Welt sich eigentlich blamiert. Und weil er dieser Auffassung ist, ist er ja auch gleichzeitig der festen Auffassung, dass es eben nur deswegen an diesen Deals liegt. Die tatsächlich der Grund dafür, für das Eingehen sind. Aber dazu sage ich gleich nochmal ein bisschen ausführlicher was zu diesem ganzen Punkt. Ich wollte, bevor ich den Übergang mache, auf was ist das eigentlich, das war eigentlich jetzt ja schon ein bisschen angefangen mit dem Wortbeitrag, was ist das eigentlich für eine Weltmarktkonkurrenz, zu der er sich da ins Verhältnis setzt, wollte ich noch einen Punkt nachtragen, bezogen auf das Argument, in dem er sagt, der Grund dafür ist Raub. Siedelt er die Korrektur auf der Sphäre des Einsatzes der staatlichen Macht an? Da wollte ich nochmal ein paar Ausführungen machen zu der Spezialität, wie er das tut. Weil die Tatsache, dass das passiert, ist ja überhaupt nichts Besonderes an ihm. Das machen alle Regierungen jeden Tag. Alle Regierungen erklären sich dafür verantwortlich, dass die Gleichheit zwischen Erfolgsrechnungen von Unternehmen und nationalen Wachstumsrechnungen, dass diese Gleichung auch für sie aufgeht. Also sie bemühen sich mit Kredit, mit politischen Entscheidungen, mit so Sachen wie Hartz IV, bemühen sie sich darum, Kapital auch mit politischen, mit Machtmitteln, mit politisch gestiftetem Kreditkapital auf den eigenen Standort zu locken, dieses da profitabel zu machen mit Steuergesetzgebung, kennen wir ja alles. Und zweitens ist das ja auch überhaupt nicht das Besondere an Trump, dass er jetzt im Verhandeln mit anderen Nationen ein Instrument sieht, um den hergestellten günstigen Konkurrenzbedingungen nach innen und nach außen auch Geltung zu verschaffen. Die ganzen Vertragsverhältnisse, die in den letzten Jahren zwischen den großen kapitalistischen Standorten unterwegs waren, also zuletzt TTIP, was ja dann gekündigt worden ist, beziehungsweise nicht weiterverfolgt worden ist von Trump, war ja genauso eine Maßnahme, wo es ja genau im Streit zwischen Amerika und Europa drum ging, wer erlaubt wem die Ausnutzung der eigenen nationalen Produktivität gegen andere durch Export, durch Kapitalanlage und so fort. Und auch das ist überhaupt nichts Spezielles, dass eine Regierung, wenn sie antritt und sagt, sie will es in wirtschaftspolitischen Dingen und standortpolitischen Dingen alles besser machen, als die Vorgängerregierung dann der Regierung vorher Versagen vorwirft in der richtigen wirtschaftspolitischen Strategie, damit das zustande kommt. Das ist alles völlig normal. Der ganze Weltmarkt ist ein Resultat politischer Entscheidungen, politischer Herstellung von Konkurrenzbedingungen einmal nach innen und dann im Verhältnis, Abpressungsverhältnis nach außen. Und insofern ist auch der Vorwurf der Unfairness der Konkurrenz auch nicht auf Trumps Mist gewachsen. Die Kategorie des Fair Trade, wenn sie nicht links oder kritisch gemeint ist, bezieht sich genau darauf, dass die Staaten sich Regeln gegeben haben für das, was handelspolitisch erlaubt ist und was handelspolitisch verboten und was sie sich dann wechselseitig an Zugeständnissen machen, an Erlaubnissen zum Verkaufen und Ausnutzen der Potenzen des anderen. Der Unterschied zwischen Trump und der normalen Art und Weise, die Staaten ihre Macht und ihren Kredit zur Förderung des Kapitalwachstums benutzen, besteht darin, dass er überhaupt gleich vom Standpunkt der überlegenen staatlichen Machtmittel seine ganze Bilanz zieht. Wenn er Unrecht beseitigen will, dann ist das der Standpunkt. Wir steigen nicht ein in eine Konkurrenz um, wessen Macht gilt wie viel. Wir steigen nicht ein in das System der wechselseitigen Erpressung, des wechselseitigen Zugeständnissemachens und so. Das ist ja gerade der Fehler, sagt er. Das haben amerikanische Politiker bislang gemacht. Und was ist dabei rausgekommen, sieht man ja, Rust Belt und kaputte Brücken. Also gerade die normale Art und Weise, normales Gut, also die eingerichtete Art und Weise, die Staaten als Mächte miteinander über Handelsfragen konferieren und wie sie nach innen ihre Mittel einsetzen, um ihren eigenen Standort zu stärken, die lehnt er ja gerade ab. Er stellt sich außerhalb dieser Konkurrenz und sagt, wenn wir auf die Welt losgehen, und sie wieder zu einem Ort machen will, wo auf jeden Fall Amerika gewinnt, dann dürfen wir uns genau auf diese Ebene des normalen handelspolitischen Geschlachers nicht einlassen. Das ist der kleine, aber dann doch sehr entscheidende Übergang zwischen einem handels- und wirtschaftspolitischen Staatenverkehr, wo es um zwischenstaatliche Verhandlungen über wechselseitige Zugeständnisse geht, zu dem Standpunkt eines einseitigen Ungeschehenmachens von Konkurrenzergebnissen. Und für diesen Übergang braucht Trump gar nicht viel. Da braucht er nur die selbstsichere Überzeugung davon, dass eben Amerika eigentlich konkurrenzlos ist, dass diese Nation unbedingt überlegen ist und dass sie eigentlich über alle Mittel verfügt, um dieses Ergebnis des Ungeschehenmachens von negativen Konkurrenzresultaten auch herbeizuführen. Von diesem Standpunkt aus kritisiert er zum Beispiel Wirtschaftsbündnisse wie die EU als Verschwörung gegen Amerika, da merkt man genau, wie der tickt. Er sagt, die haben sich ungerechtfertigterweise zusammengetan, bloß um uns zu schaden und uns das Leben schwer zu machen. Deswegen begrüßt er den Brexit als einen Schritt in die richtige Richtung, sagt die Auflösung der EU voraus und sagt, damit kommen sie bei mir in Zukunft nicht mehr weit. Also auf der einen Seite betätigt er sich auf der Ebene der Macht, die immer schon zur Konkurrenz der Staaten dazugehört, wo die schon immer so unterwegs sind. Aber er betätigt sich als der Staat, der das eigentliche Subjekt dieser Regelung ist, der nicht ein Akteur unter anderen ist, sondern derjenige, der definiert, was andere dürfen und was nicht dürfen. Und deswegen auch dafür zuständig ist, welche Regeln gelten sollen. Und da hat Trump eine sehr eigenartige, und zwar eine einzige Regel, und diese Regel heißt America First. Das ist natürlich nach jedem Wortsinn dieses Wortes überhaupt keine Regel. Aber das ist eine sehr interessante Ankündigung, und ich will mal an einem Beispiel, vor ein paar Tagen hat der Economist ein Interview gegeben. Und in diesem Interview kann man sehr schön entnehmen, wie er sich die Sache denkt. Also es ging um NAFTA. Und da sagte Trump, also ich hatte ja eigentlich vor, dieses NAFTA überhaupt zu kündigen. Und dann habe ich gesagt, das sagte alles diesen Interviewern. Und dann hab ich das verkündet, im halben Jahr ist das Ding vorbei. Und dann hat der mexikanische Präsident und der kanadische Präsident, die haben dann bei mir angerufen und haben gesagt, können wir da nicht nochmal drüber reden. Und dann hat er gesagt, naja, das wäre ja disrespectful, also respektlos gewesen, wenn ich denen das verweigert hätte, dass man da nochmal drüber reden. Na klar, kann man ja über alles. Und dann fragen die Interviewer ihn ja, und wie stellt er sich das denn jetzt vor? Was soll denn jetzt aus einer solchen Verhandlung rauskommen, damit das seinen Ansprüchen eines Fair Deals entspricht? Da sagen die, also wir entnehmen ihrer Rede, dass sie eine ziemlich große Neuverhandlung von NAFTA haben wollen. Und dann sagt Trump, groß ist überhaupt kein passendes Wort. Massiv, riesig, das würde eher passen. Dann fragt der Interviewer nochmal nach, aber wie würde es denn aussehen? Was würde denn ein faires NAFTA sein? Nein, das muss einfach eine riesige Veränderung sein, sonst gibt es das nicht mehr. Und dieser Wortwechsel geht mehr oder weniger identisch dreimal hin und her, bis dann der Interviewer verzweifelt aufgibt und sagt, das ist dem offenbar nicht zu entlocken. Aber das ist sehr klassisch, weil dann bekennt er sich richtig dazu, dass Fair Deal bei ihm heißt, wir sagen an, was wir von der anderen Seite wollen, und die haben sich dem unterzuordnen. Und deswegen sagen wir auch nicht vorher, wir wollen von euch das und das und das und dann geht's wieder. Weil das wäre ja schon ein sich darauf einlassen, was dann den anderen einen Zugeständnis machen. So tickt der. Also von dieser Ebene des wir können und es uns leisten und wir müssen es uns leisten, der anderen Seite keine Zugeständnisse zu machen, denen nicht das Recht einzuräumen, eigene Interessen einzubringen. Weil sobald wir das tun, haben wir im Grunde schon denen das Recht eröffnet, sich an Amerika zu befassen. So geht das Prinzip, das er ja mit America First auch verkündet. Amerika lässt nur ökonomische Beziehungen, ökonomische Regelungen gelten, die ihm nutzen. Und wann sie ihn nutzen und was ihn nutzt, entscheidet Amerika von Fall zu Fall und immer dann, je nachdem, wie es ihm gerade in den Kram passt. Das ist das Bekenntnis dazu, dass die Freiheit, sich das auszusuchen, wann man was von wem will, eigentlich das Entscheidende an dieser ganzen Politik ist.